Okay. Hallo zusammen, willkommen zum Gottesdienst. Danke, Wolfgang, für deinen Abendmahl-Gedanken. Danke. Und Daniel, für die Lieder. Falls ihr heute neu hier seid, ihr befindet euch mitten in unserer Serie über eine gesunde Gemeinde, in der wir lernen, wie wir zusammenarbeiten und wachsen können. Und dazu habe ich eine Ankündigung. Unsere Gemeinde ist in dieser Woche personell gewachsen. Ja, wir haben Quentin unsere Reihe offiziell in Teilzeit eingestellt. Ja, Quentin's Reihe. Wo seid ihr? Ja, aufstehen. Ja, wuhu! Ihr Hauptaufgaben ist der Campusdienst, da Sarah und ich mehr Arbeit für die ganze Gemeinde übernehmen. Aber sie werden auch mit den Teens arbeiten, soweit es ihnen möglich ist. Und hoffentlich erhalten wir im März zusätzlich Mittel von der EMS, damit sie dann in Vollzeit angestellt werden können. Das ist eine große Ermutigung für Sarah und mich. Und sie werden eine wunderbare Bereicherung für unsere Gemeindeleitung sein. Ja. Und noch eine Sache dazu. Im Oktober haben wir unsere Missionsspende gesammelt. Ich hatte euch gesagt, dass wir dafür geben wollen, weil es Gemeinden in ganz Europa unterstützt und uns auch hilft, Mittel für Dinge wie Quentin und Soraya zu bekommen. Und haben wir, okay, das ist eine schwierige Nummer für mich. Wait. 35.945 Euro, ja, gesammelt. Der Buchhalter der EMS hat Berlin sogar ausdrücklich für unseren Glauben und unsere Großzügigkeit gelobt. Das sind viele schwierige Worte heute. Großzügigkeit? Großzügigkeit? Weil wir 7.000 Euro mehr als letztes Jahr gegeben haben. Ja, lass uns dafür applaudieren. Amen und danke. Danke euch. Das hilft uns, Quentin und Soraya zu unterstützen, sogar über den Betrag hinaus, den wir gegeben haben. Ich möchte euch bitten, weiterhin großzügig zu unseren regulären Kollekten zu geben. Wir wollen Quentin und Soraya mit unserem eigenen Budget in Vollzeit einstellen. Darüber hinaus habe ich diese Woche mit Richard Königsmann gesprochen, ein junger Mann aus Berlin, der gerade ein Gemeindepraktikum in Boston macht. Und er möchte wirklich nach Berlin zurückkehren. Amen. Und im Campusdienst in Vollzeit arbeiten. Also haben wir viel, wofür wir beten, wofür wir dankbar sein und wofür wir geben können. So, nun lass uns in die Predigt anfangen. Letzten Monat haben wir über den individuellen Jünger gesprochen. Und diesen Monat geht es um Jüngerschaftsgruppen. So, heute gesunde Jüngerschaftsgruppen. Gruppen. Okay. Gesunde. Gruppen. Jüngerschaftsgruppen. Danke. Okay. So, was ist eine Jüngerschaftsgruppe? Danke dir. In unserer Gemeinde ist das eine kleine Gruppe von Männern oder Frauen, die sich regelmäßig treffen, um einander zu helfen, Jesus nachzufolgen. Diese Gruppen bestehen normalerweise aus 3 bis 5 Personen und treffen sich in der Regel 2-mal im Monat. Für die Männer im Campusdienst gibt es 6 von uns, die sich alle 2 Wochen treffen. Sarah und ich treffen uns auch wöchentlich mit Quentin und Soraya. Also habe ich eigentlich das Glück, 2 Jüngerschaftsgruppen in der Gemeinde zu haben. Ich bin sehr glücklich. Ich habe 2. Und diesen Monat konzentrieren wir uns auf gesunde Jüngerschaftsgruppen. Und dieses Thema zu beginnen, möchte ich mit euch eine Passage betrachten, die uns Einblick in Jesus mit seinen 12 Aposteln gibt. Schlagt eure Bibeln auf in Johannes 13. Wir lesen Vers 1 bis 17. Ein bisschen lang, aber wir können machen. Basti, würdest du bitte lesen?
Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Ich muss kurz Luft holen. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm: Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er erkannte seinen Verräter, darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut.
Danke, Basti. So, dieser Abschnitt ist ein Beispiel dafür, wie Jesus seine Jünger lehrte. Und die Apostel waren seine Jüngerschaftsgruppe. Ich habe gesagt, dass unsere normalerweise 3 bis 5 sind, aber Jesus kann mit mehr umgehen, als wir es können. Das ist also ein Bild von Jesus und seinen Jüngern. Und das ist ein schönes Bild. Aber Jüngerschaft, lass mich ein bisschen über Jüngerschaft sprechen. Jüngerschaft ist nicht etwas, das wir als Gemeinde erfunden haben. Es ist auch nicht etwas, das Jesus erfunden hat. Es ist eine sehr alte Praxis. Wir können an Sokrates denken, der 400 Jahre vor Jesus lebte. Er hatte viele Jünger. Einer der bekanntesten war Platon. Platon? Egal. Okay. Und Platon hatte auch Jünger. Einer der berühmtesten war Aristoteles. Egal. Auch in anderen Teilen der Welt gab es Disziplin. 500 Jahre vor Jesus gab es Konfuzius. Das war richtig? Okay. Und Buddha, die ebenfalls Jünger hatten. Für alle diese Lehrer trafen sich ihre Jünger nach deren Tod weiter, um ihre Lehren zu bewahren und zu diskutieren. Sie erinnerten einander an das, was der Lehrer gesagt und gelehrt hatte. Sie diskutierten, wie sie es in ihrem persönlichen Leben anwenden könnten. Und sie brachten es neuen Jüngern bei, die noch nicht so vertraut damit waren. Das ist sehr ähnlich zu dem, was wir als Jünger Jesu tun. Für Christen begann es mit Jesus und seinen Aposteln. Jesus lehrte seine Jüngern, aber er lebte auch mit ihnen. Sie wussten, wie er mit den Armen umging. Sie wussten, wie er mit den religiösen Führern sprach. Sie kannten seine Lehre. Sie wussten, wie wichtig ihm die Schriften waren. Warum? Weil sie mit ihm zusammen waren und er es ihnen zeigte. Jesus umgab sich mit wenigen Menschen, die seine Lebensweise und seine Lehren an die nächste Generation weitergeben sollten. Und die nächste, und die nächste, und die nächste, und die nächste, und so weiter. Und wenn Jesus das tat, und seine ersten Jünger das taten, dann sollten wir auch das tun. Ich freue mich darauf, denn ich denke, es ist der absolut beste Weg zu lernen. Nun, wenn wir Jesus in unserer Passage betrachten, sehen wir zwei Schlüsselelemente seiner Jüngerschaftsgruppe. Okay, die zwei Schlüsselelemente sind Liebe und Dienst. Es heißt in Vers 1, dass Jesus seine Freunde liebte. 13, Vers 1, wie er die seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und sie waren seine Freunde. Nur wenig später in Kapitel 15, Vers 15 sagt er, ich nenne euch nicht mehr Knechte. Denn der Knechte weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Die Grundlage der Jüngerschaft Jesu war Freundschaft und Liebe. Er sagt sogar in 13, Vers 34 bis 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Man erkannte den Jünger daran, was man lehrte und wie man lebte. Jesus Lehre und Lebensweise war so voller Liebe, dass die Liebe zueinander sie von anderen unterschied. Der erste Punkt von heute ist Liebe. In einer gesunden Jüngerschaftsgruppe ist die Liebe der Schlussstein. Ich möchte euch ein paar Fragen stellen, die uns helfen sollen, dies zu verstehen. Okay. Freut ihr euch wirklich darauf, die Menschen in eurer Gruppe zu sehen? Du kannst sagen, aber es ist nicht möglich. Ich freue mich wirklich auf Dienstagmorgen und das Kaffee trinken mit Quentin und Soraya. Ich liebe diese Zeit und ich liebe sie. behandelt ihr euch gegenseitig wie Freunde. Für unsere letzte Jüngerschaftsgruppe auf dem Campus hat Karl Siebert einen chinesischen Eintopf gekocht. Er hat das ganze Essen eingekauft, zubereitet und zu etwas ganz Besonderem für uns alle gemacht. Es war ein Abend voller Liebe, Spaß und Freundschaft. Seid ihr mehr daran interessiert, die Probleme der Menschen in eurer Jüngerschaftsgruppe zu lösen oder sie trotz ihrer Probleme zu lieben? Diese Frage ist für mich schwierig. Wie die meisten typischen Männer bin ich ein Problemlöser. Ich sehe ein Problem und reagiere darauf mit einer Lösung oder einer Herausforderung. Ich muss mehr wie Jesus sein und die Brüder in meiner Jüngerschaftsgruppe als Menschen sehen, die ich liebe. Und nicht als Menschen, die ich in Ordnung bringen muss. Ich muss umkehren. Um Jüngerschaftsgruppen wie Jesus zu haben, muss das Grundlage die Liebe sein. Und wenn die Grundlage Liebe ist, werden Gruppen wirklich zu guten Freunden. Wenn es Pflicht ist, weil wir uns zusammentreffen müssen, wird man nie so tief gehen und nicht so profitieren, wie Jesus es möchte. Man muss die Menschen wirklich lieben. Auch wenn man die Zeit, in der sich die Gruppe trifft, nicht mag. Oder nicht gerne von sich erzählt. Wenn du die Menschen liebst, werden diese anderen Dinge nicht so wichtig sein und du wirst wie Jesus lieben. Danke. Okay. So. Unser Schlüsselstein muss Liebe sein. Und die zweite Sache, die Jesus tat, ist, dass er diente. Dienst. Er hat ihnen die Füße gewaschen. Ich habe die Erfahrung gemacht, vielleicht ich bin falsch, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Deutschen sich mit Füßen nicht wohlfühlen. Stimmt das? Ja? Vielleicht? In den USA ist es ganz normal, dass die Menschen in den Häusern der anderen barfuß sind. Aber das ist nicht normal hier, oder? Das ist ein bisschen komisch. Ja. In den USA ist es ganz normal, barfuß zu sein. Ich habe in Florida gelebt und dort trägt jeder Sandalen. Wir sind immer barfuß. Das ist kein Problem. Füße stören mich überhaupt nicht. Aber Jesus war nicht nur bequem, er war auch bescheiden. Er wäscht ihnen die schmutzigen Füße. In ihrer Kultur war das die Aufgabe eines Sklaven. Jesus machte es nicht aus, in dieser Position zu sein. Nun könnte man sagen, dass dies nicht der zweite Punkt ist. Es geht wirklich nur um seine Liebe. Menschen dienen gerne denen, die sie lieben. Das könnte also auch im ersten Teil stehen, aber um es praktischer zu halten, mache ich daraus einen eigenen Punkt, okay? Wenn wir uns lieben, dienen wir uns gegenseitig. Das möchte ich sagen, ich habe mich in den letzten Wochen vor dieser Gemeinde sehr gut bedient gefühlt. Ja. Vor 2 Wochen habe ich gepredigt und mein Sohn wurde in der Kinderklasse krank. Und ich wusste es nicht, bis Sonja mit dem Erbrochenen meines Sohnes bedeckt herauskommt und ihn im Arm hält. Und sie machte sich keine Sorgen um ihre Kleidung, sondern um meinen Sohn und mich. Vielen Dank. Das war krass. Wow. Das ist noch ekliger als Füße waschen. Ja, ja, wirklich. Dann würde Sarah krank. Und sie würde so krank, dass sie ins Krankenhaus müsste. Also kam Domi rüber und holte sie ab und brachte sie ins Krankenhaus. Und Jimena kam rüber und blieb bei den Jungs, damit ich bei Sarah sein könnte. Das ist echter Dienst. Das ist gegenseitige Liebe. In meiner Jüngerschaftsgruppe ist Henry Brück. Wo ist Henry? Henry. Seit ich in Berlin lebe, hat er mir schon öfter geholfen oder mir gedient, als ich seelen kann. Dann ist da noch Janis Gobbins. Janis, wo bist du? Janis, wenn ich jemals jemanden brauche, der mir hilft, weiß ich, dass ich ihn anrufen kann. Und er einen Weg finden wird, es zu tun. Immer. Ich bin so dankbar. Und das geht über den materiellen Dienst hinaus. Als Gruppe haben wir begonnen, jeden Tag füreinander zu beten. Das ist unsere Campus-Jüngerschaftsgruppen. Ich bin mir sicher, dass einige von uns Tage verpassen, aber wir schreiben uns gegenseitig Texte mit Ermutigungen und Gebensanliegen, oder Gebetsanliegen. Ich weiß, dass diese Männer alle dazu da sind, mir geistlich zu dienen. Karl, Janis, Henry, Quentin. Jetzt ist Kevin aus. Kevin, wo bist du? Kevin, hallo. Er kommt aus Madrid, aber wirklich wo? Welche Länder? Peru. Aber er wohnt hier für 2 Jahre? Ja? 2 Jahre für eine Masters in der Universität. Willkommen, Kevin! Ja! So, er ist jetzt ein Teil dieser Jüngerschaftsgruppe. Und wir müssen füreinander da sein. Jüngerschaft verändert unseren Charakter nicht, indem wir nur darüber reden, was richtig ist, sondern indem wir tun, was richtig ist. Habt keine Angst, einander eure Bedürfnisse mitzuteilen. Habt keine Angst, um Hilfe zu bitten. Ich würde mich freuen, wenn alle Jüngerschaftsgruppen in dieser Gemeinde so aussehen würden. Menschen, die sich gegenseitig lieben und dienen. Vielleicht seid ihre Gruppe genau so aus. Amen. Vielleicht kann eure wachsen. Kein Problem. Das ist der Grund, warum wir über Zusammenarbeit und Zusammenwachsen sprechen. Ich müsste Folgendes sagen, wenn ihr mehr über gesunde Jüngerschaftsgruppen erfahren wollt, bieten wir einmal im Monat eine Trainings an, wie man gesunde Jüngerschaftsgruppen leitet. Unsere letzte Training wurde unterbrochen, weil sich mein Sohn übergeben hat. Aber unsere nächste Sitzung findet am 6. Februar statt. Alle Mitglieder der Gemeinde sind willkommen. Und vielleicht bist du neu hier. Oder du bist kein Mitglied. Und hast keine Jüngerschaftsgruppe. Dann sprich mit demjenigen, der dich in die Gemeinde eingeladen hat. Und bitte ihn, Jüngerschaftsbibelstudien zu machen. Das ist der Ort, an dem wir alle unsere Wanderung in der Jüngerschaft beginnen. Und es ist ein großartiger Ort, um eine Jüngerschaftsgruppe zu gründen und zu lernen, was es bedeutet, Jesus persönlich zu folgen. Lass uns weiter wachsen und daran arbeiten, eine gesunde Gemeinde zu sein. Ich bete für alle eure Jüngerschaftsgruppen, dass sie diesen Monat von der Liebe Christi erfüllt werden. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag.